Ein paar Beispiele kriege ich zusammen. Leider darf man oft wirklich nicht drüber sprechen, aber vor einigen Jahren relativ prominent haben wir für Marvel Captain America 3 gemacht. Und da habe ich sogar einen Credit bekommen, den namentlich erwähnt.
Das heißt, du bist im Abspann? Bam!
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Großkanzlei, Hollywood und Social Freezing. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Meinen heutigen Gast habe ich meinem fantastischen Netzwerk zu verdanken, das mich immer und immer wieder auf spannende Persönlichkeiten aufmerksam macht. Daher liebe Grüße an Annelie und tausend Dank für diesen Tipp. Denn ich darf mich heute einmal mehr mit einem Role Model unterhalten. Sie hat es geschafft, hochschwanger Partnerin einer amerikanischen Großkanzlei mit weltweit 47 Standorten zu werden. Und das, nachdem sich der Kinderwunsch alles andere als einfach gestaltet hat. Obendrein ist sie auf einem super spannenden Rechtsgebiet tätig, das heißt einem, sogar mehreren. Sie berät nämlich in den Bereichen Medien, Technologie und Telekommunikation. Sie ist unter anderem spezialisiert auf die Produktion, Finanzierung und Förderung sowie Lizenzierung und den Vertrieb von Filmen. Hollywood lässt grüßen. Und Babelsberg natürlich auch. Mit Dr. Laura Zintner spreche ich nicht nur über Glanz und Glamour der Filmbranche, sondern auch über rechtliche Aspekte der Filmindustrie, über Karriere mit Kind, Hürden bei der Erfüllung des Kinderwunsches, Endometriose, künstliche Befruchtung und Social Freezing. Liebe Laura, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Danke, Steffi. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich mich auch, denn wir haben so ein paar richtig spannende Themen rausgepickt. Zu Beginn möchte ich dich aber ganz kurz noch vorstellen. Ein bisschen was habe ich zu dir ja schon angeteasert. Deine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Urheberrecht, Produktion und Vertrieb von Inhalten, Filmfinanzierung und Filmförderung, Medien, Technologie, E-Commerce, Outsourcing. Also eine ganze, ganze Menge. Und du wurdest für deine Arbeit schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Name der nächsten Generation und als Rising Star in Media, um jetzt einfach mal zwei zu nennen, weil die Liste ist nämlich relativ lang. Außerdem bist du Co-Autorin zahlreicher Fachbücher und da fange ich gar nicht erst beim Aufzählen an. Du bist aber auch Mama und Partnerin einer amerikanischen Großkanzlei. Also ich glaube, wir haben jede Menge zu besprechen. Aber lass uns mal so einsteigen, wie ich eigentlich immer einsteige. Warum hast du Jura studiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte das sicherlich nicht schon immer vor. Habe mich erst in der Oberstufe kurz vorm Abi gefragt, was möchte ich eigentlich machen? Meine Talente lagen eher in den sprachlichen Fächern, Deutsch, Englisch, Ausdrücken, Schreiben. Ich wollte aber auf keinen Fall Lehrerin werden, das wusste ich. Also habe ich mir überlegt, wo argumentiert man? Wo geht es um Sprache und Ausdruck und Überzeugen von anderen? Und da ist mir recht schnell Jura eingefallen. Geholfen hat sicherlich auch, dass ich gerne Recht habe, wie wahrscheinlich viele Juristen.
Ich glaube, das trifft auf die meisten von uns zu. Da hast du natürlich jetzt dir wirklich was rausgesucht, was viel mit Sprache und Ausdruck zu tun hat, letztlich auch mit Kreativität, wenn vielleicht auch noch nicht so viel im Studium. Aber war dir dann im Studium auch schon klar, hey, wenn Jura, dann wird's am Ende, das muss Anwältin werden? Oder warst du da relativ ergebnisoffen sozusagen?
Nee, das war recht schnell klar. Das hat mich am meisten gereizt, eben dieses Diskutieren, andere überzeugen. Ich habe im Studium auch den Moot Court gemacht, den Jessup Moot Court, wo man eben einen fiktiven Fall vor einem fiktiven Gericht plädiert. Und diese Rolle eben des Vertreters einer bestimmten Sichtweise hat mich sehr gereizt.
Moot Court ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und der Witz ist, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, sitze ich gerade in Hannover in der Jury. Das könnte vom Datum her gerade so hinkommen.
Super.
Bis dahin müsste die Postproduktion durch sein. Mache ich seit vielen, vielen Jahren. Ich finde es immer mega spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da so viele Studentinnen und Studenten dabei sind, die wirklich in den unteren Semestern noch sind. Ich hätte das damals nicht drauf gehabt. Definitiv nicht. Also Anwältin war dir schon klar und ich orakel mal. Ich glaube auch so die grobe rechtliche Richtung war dir schon klar. Ich habe nämlich gesehen, du hast in Jena zum Thema Urheberrechte promoviert und darf man vielleicht auch mal sagen, summa cum laude, Hut ab.
Danke.
Heißt es, das war da schon so ein bisschen vorgegeben oder warst du thematisch auch noch eher ein bisschen offen.
Das habe ich familiär mitbekommen. Mein Vater, witzigerweise, er lebt leider nicht mehr, aber hat heute Geburtstag, was mir erst in Vorbereitung dieser Episode aufgefallen ist. Mein Vater Peter war Urheber und Textdichter, er hat Songtexte geschrieben, unter anderem für Peter Maffay, viel so im goldenen Zeitalter des Tonträgers 1980er, 1990er Jahre. Ich bin aufgewachsen also mit Begriffen wie GEMA, Urheberrecht, Autoren, Komponisten und dann auch eben immer mehr späte 90er mit der Digitalisierung und Verwertung von Inhalten, Stichwort Napster und die ersten Downloads. Das habe ich also mitbekommen und das war damals noch ein ganz unregulierter Bereich. Das fand ich sehr, sehr spannend dann im Studium, diesen Schwerpunkt geistiges Eigentum, zu dem Urheberrecht auch gehört. Vor allem, weil da so viel Bewegung drin war. Da war noch nicht alles durchgefochten, durchexerziert von jahrhundertealten, Juristen und Juristinnen in Kommentaren alles bis zur letzten Zeile, sondern da gab es immer was Neues. Neue Technologie wirft neue Rechtsfragen auf, die neue Regulierung erfordert, auch von der EU. Und das hat meinen Job macht das so spannend, aber das hat mich eben von früh im Studium schon sehr interessiert, dass das noch ein recht sich entwickelndes Rechtsgebiet ist.
Das sind auf jeden Fall viele, viele spannende Fragen, die sich da immer ergeben können. Hatte ich ja auch schon einige Podcast-Folgen dazu veröffentlicht. Jetzt bist du inzwischen bei Greenberg Traurig, einer globalen Wirtschaftskanzlei. Dazu kommen wir gleich noch. Was mich aber interessiert, du hast gesagt, okay, die Richtung war vorgegeben, das Thema war vorgegeben. Aber wie ging's für dich los? Nimm uns mal so ein bisschen mit zum Berufseinstieg. Welche Überlegungen hast du angestellt und dich dann letzten Endes, warum, wofür entschieden? Weil wir haben so viele Berufseinsteiger unter den Zuhörern. Und ich finde, das ist immer so ganz spannend, mal die eigenen Beweggründe und diese Situation, diese Einstiegssituation noch mal ein bisschen zu teilen.
Gerne. Ja, ich wollte was Internationales machen mit grenzüberschreitenden Bezügen. Das ist im Urheberrecht auch eben klar, dass es nicht nur auf Deutschland begrenzt ist. Und dann kam eigentlich nur eine internationale Kanzlei in Frage. Und ich habe schon im Studium mein allererstes Pflichtpraktikum gemacht bei der Kanzlei Linklaters, eine große britische Kanzlei. Die waren mir irgendwie Begriff vom Namen, die waren für Medien und IP bekannt und die waren in Berlin. Ich habe in Thüringen studiert mit unserer lieben Annelie und wollte immer mal auch raus in die Großstadt. Ich wollte auch sehen, wie die Arbeitswelt in der Großkanzlei so ist. Ist es so wie bei Boston Legal? Das war damals die Anwaltsserie, noch lange vor Suits.
Ja, ja.
Sehr gerne gesehen habe. Und einfach mal reinschnuppern, wie das ist, ob das was für mich ist. Und es war toll. Die Aufgaben waren toll und spannend. Das Team war nett. Und ich bin dann so immer wieder dahin. Ja, ich habe nach diesem Praktikum noch zwei weitere Praktika dort gemacht. Ich hatte meine ersten, vor allem auch weiblichen Role Models gefunden und mich da wirklich gut aufgehoben gefühlt. Deswegen war klar, dann irgendwann bald, dass ich auch meinen Berufseinstieg in einer großen Kanzlei machen würde.
Finde ich ja spannend. Und endlich wieder jemanden gefunden, der auch so gern Boston Legal guckt oder geguckt hat. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das schon durchgebinged habe. Ich besitze in der Tat auch ein Shirt, Crane Poolenschmidt.
Oh, da bist du raus.
Ich habe
immer noch DVDs und kann mich nicht trennen.
Nee, das geht auch gar nicht. Und ich finde ehrlich gesagt, ja, Suits ist auch cool, aber Danny Crane schlägt Harvey Specter. Entschuldigung.
Danny Crane, das ist sofort.
Ja, Danny Crane. So, Teamwork, habe ich gesehen, scheint dir enorm wichtig zu sein, was ja auch nicht so ganz gewöhnlich. Es gibt ja auch viele Einzelkämpfer unter uns. Und ich habe gesehen, du hast zweimal mit dem ganzen Team um dich rum die Kanzlei gewechselt. Wie kam es dazu? Warum immer gleich das gesamte Team und nicht nur du alleine? Warum bist du so ein Teamplayer?
Nach meinem Examen ist das Team, bei dem ich bei Linklaters gearbeitet habe im Praktikum, bei der britischen Kanzlei Olswang gewesen, eine andere. Und ich wollte einfach nicht zu dieser Kanzlei, nur weil es Linklaters ist, zurück, sondern ich wollte zu meinen Leuten, zu meinen Themen. Und dann bin ich eben zu Olswang zurückgekehrt, zu dem Team, erst als Vimi. Ich habe dann pro forma im Referendariat noch eine andere, auch größere Kanzlei mir angeschaut, um einfach mal was anderes zu sehen. Aber es war schnell klar, dass es spannender, netter bei meinen Leuten ist. Da konnte ich sein, da hatte ich auch schon einen Begriff davon, wer macht was, was sind das für Charaktere, wie ist die Zusammenarbeit mit denen. Und man verbringt schon sehr viel Zeit im Büro mit diesen Leuten, dann darf es auch einfach nett sein. Das habe ich damals schon geglaubt, wie heute immer noch, dass das wichtig ist. Ich konnte hier ich sein in meinem Team. Und 2015, da war ich schon ein paar Jahre dabei, da sind wir, nicht nur in meinem Team, sondern als gesamtes Berliner Büro mit Maus und Mann quasi und Frau von Olswang zu Greenberg Traurig gegangen und haben für Greenberg, für GT, wie wir gerne verkürzt sagen, das deutsche Büro eröffnet, weil es einfach nicht mehr zusammengepasst hat mit den Briten von Strategie und so anderen Überlegungen. Das Berliner Büro war bei den Briten zu sehr so ein Satellitenbüro mit irgendwie nur untergeordneter Bedeutung, was nicht unserer Rolle entsprach, wie wir fanden. Wir haben alle mitgenommen bei dem Move, Anwälte, Business Staff, die Mandanten natürlich auch, ganz wichtig, und sind seitdem bei GT wirklich freier, mit gleichzeitig besserem Netzwerk und Kultur, strategische Ausrichtung, das passt besser zu den Leuten, die hier das Berliner Büro ausmachen. Und zu der Zeit hatte ich mein Team, meine Arbeit, die Rolle, die ich hier gefunden hatte, schon sehr lieb gewonnen, auch die Mandate, an denen ich arbeitete, und gar kein Interesse, alleine zu wechseln. Ich habe jetzt mittlerweile unter 3 Kanzleien, wie du gesagt hast, den Job gemacht, und er war auch so jeden Tag neu. Also da habe ich nicht das Bedürfnis gehabt, es zu wechseln. Und auch mittlerweile rufen Headhunter regelmäßig an. Aber ich kenne mein Team, hier kennen alle mich, wir unterstützen uns. Gerade unter den Partnern kennen wir uns wirklich schon lange. Also mit einigen habe ich nächstes Jahr dann 20-Jähriges, dass wir 20-Jährige zusammenarbeiten. 20 Jahre schon, seit 2005. Und das gibt unglaublich viel gemeinsame Geschichte. Man kennt sich persönlich, man hat Zusammenhalt, wahre Weggefährten halt. Also meine Eltern sind 2019 und 2021 relativ unerwartet und so ein bisschen plötzlich hintereinander auch gestorben. Und es war halt einfach immer nur dieser Zusammenhalt und dass man sich für die persönlichen Themen nicht entschuldigen muss und eben so genommen wird mit den Höhen und Tiefen, die das Leben halt bietet. Und ich glaube, deshalb haben wir insgesamt auch wenig Fluktuation, vor allem hier bei mir im Team. Wir sind unschlagbar daran, dass wir so lange aufgebautes gemeinsames Know-how haben, dass man immer jemand hat, den man fragen kann, nicht im Silo arbeitet, und das gefällt mir wirklich sehr. Also das möchte ich nicht ändern.
Ich finde, das klingt ganz, ganz wunderbar, dass man sagt, naja, es ist sowas wie eine Arbeitsfamilie, ne?
Ja.
Ein Stück weit, die dich dann auffangen kann. Ich glaube, das ist ein seltenes Privileg, das du da hast. Ich glaube nicht, dass das alltäglich ist. Ich finde, das klingt ganz wunderbar. Und dann kann ich verstehen, dass man natürlich immer gleich die ganze Familie um sich rum mitnehmen möchte, wenn man sich neu orientiert. So, jetzt wissen wir, du liebst dein Team sehr um dich rum, deine ganze Mannschaft. Aber was liebst du am Anwaltsberuf am meisten?
Ich glaube, die immer neuen Fragestellungen, die sich mir bieten. Ich sage extra nicht immer neue Probleme, sondern knifflige Rätsel, immer wieder neue Fragen, die ich mir so noch nie angeschaut habe. Bin jetzt auch schon echt eine Zeit dabei, aber mir wird nicht langweilig. Und das ist das Inhaltliche. Ansonsten liebe ich am Anwaltsberuf die Unabhängigkeit, insbesondere als Selbstständige jetzt, als Partnerin, dass man zwar oft viel arbeitet, aber die Parameter sehr viel mitbestimmen kann. Wann, wo, und das gefällt mir sehr.
Das finde ich ganz spannend, weil du sprichst damit ein Klischee an, das immer gegenüber Großkanzleien besteht. Man hört immer wieder, dass man da eben gerade nicht so wirklich frei und selbstbestimmt arbeiten kann. Haben wir da ja quasi auch schon wieder ein Vorurteil aus der Welt geräumt, finde ich eigentlich ganz interessant. Und weil du sagst, es wird bei dir nie langweilig, dann lass uns doch so ein bisschen auf deinen Schreibtisch gucken. Denn da liegt wirklich ein extrem breites Spektrum an Themen, finde ich. Wir hatten es eben schon, Urheberrecht, aber eben auch Filmvertrieb und Produktion, Technologie, E-Commerce. Film hebe ich mir natürlich noch ein bisschen auf, weil das klingt am spannendsten. Aber was sind denn jetzt so die Themen, die beim E-Commerce Outsourcing anfallen? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Im Rahmen von E-Commerce beraten wir alle Akteure, die irgendwie im Internet unterwegs sind, zum Beispiel bei ihren Websites, Internetauftritten. Da geht es um so Fragen ganz klassisch zivilrechtlich, AGB-Recht. Das ist dann teilweise überlagert von regulatorischen Vorgaben, bisschen UWG, bisschen Telemedienrecht. Wer haftet für was im Internet? Zum Beispiel Produktfälschungen werden angeboten oder irgendwie sonst irreführende Informationen, irreführende Werbung. Wer haftet am Ende dafür? Das sind so Fragen, die wir uns da stellen. Und im Bereich vom Outsourcing geht es um Unternehmen, die Bereiche auslagern, an Dienstleister geben, die sie vorher selbst abgedeckt haben. Das passiert vor allem im Bereich IT viel, zum Beispiel im Bereich von Hosting oder wenn Cloud-Services in Anspruch genommen werden. Und da geht es meist in den relevanten Verträgen um Service-Levels, wie, bis wann muss was gewartet werden, welcher Fehler behoben und natürlich auch immer Haftung. Wer ist dran, in welcher Höhe, wenn was schief geht und so weiter.
Also auch so ein Kram wie klassisch Reaktionszeiten bei Serverausfall und so ein Kram. Und das machst du wirklich gerne. Ich finde das sehr spannend, weil ich musste das tatsächlich bei uns im Zuge eines Vergabeverfahrens auch schon mit aushandeln. Und Gott sei Dank hatte ich meine IT-Abteilung. Ich fand das nämlich ehrlich gesagt. Aber Gott sei Dank sind ja die Geschmäcker verschieden.
Gott sei
sodass
Dank.
Für jeden das Passende dabei ist. Lass uns mal gucken. Technologie ist ja auch noch ein Beratungsschwerpunkt bei dir. Ja. Was liegt da denn so auf dem Tisch? Das klingt ja ein bisschen techy, fancy.
Ja, also da geht es wirklich Technologie in allen Branchen. Ich berate insbesondere Unternehmen aus der Automotive-Industrie, aber auch im Pharma-Bereich zum Beispiel oder andere Healthcare. Da geht es oft um Joint Ventures. Zwei Unternehmen gründen ein JV. Jedes gibt sein IP rein, also sein geistiges Eigentum und in einem bestimmten Bereich. Und dann wird gemeinsam über das JV weiter geforscht und entwickelt. Und am Ende haben eben beide Partner was davon. Im Automotive-Bereich geht es da zum Beispiel um neue Antriebsformen, E-Mobilität, autonomes Fahren, also diese Bereiche. Also das ist auch immer sehr spannend, weil man mit der technologischen Entwicklung eben ganz, ganz vorne dabei ist und auch sich immer wieder ein bisschen einfuchsen muss. Worum geht's hier eigentlich? Wie funktioniert die Technologie? Verstehe ich das gut genug, um es dann rechtlich einordnen zu können? Und da geht's dann meistens um den Transfer von IP. Im Vorfeld geht es um Garantien und Haftung und dass eben alles so läuft, dass später die beiden Shareholder des JV die richtigen Mitbestimmungsrechte haben und solche Dinge.
Wollte ich gerade sagen, da musst du ja richtig im Prinzip ein technisches Tausendsasser sein, weil du kannst ja die ganzen vertraglichen Regelungen eigentlich ja gar nicht wirklich aufsetzen oder verbessern, wenn du schon gar nicht peilst, was jetzt der technische Part überhaupt ist, worum es da geht. Das muss man wahrscheinlich auch erfassen. Habt ihr dann irgendwie Unterstützung technisch von, was weiß ich, irgendwelchen IT-Lern, Ingenieuren oder ähnliches? Weil es schließt sich ja jetzt nicht alles von selbst.
Richtig, genau. Also zum Glück sind auf Mandantenseite dann eben, also meistens in einer guten Transaktion sind auch die jeweiligen Bereiche des Mandanten involviert, also eben zum Beispiel das IT-Department oder das Tech-Team, was eben ganz nah dran ist an der Entwicklung der Technologie. Auch wenn es eben darum geht zu sagen, ist jetzt der oder der Zulieferer überhaupt relevant für diese Technologie? Welche Verträge müssen wir uns überhaupt anschauen? Welche Verträge müssen wir disclosen gegenüber dem potenziellen Vertragspartner? Das weißt du als Juristin nicht immer selbst. Da braucht man Hilfe. Aber es ist natürlich die Herausforderung, dass zum Beispiel Techies und Juristen gut miteinander sprechen und sich nicht missverstehen, in der Tat.
Ja, das glaube ich auch, dass in dem Bereich Kommunikation noch wichtiger ist als vielleicht in vielen anderen Bereichen, weil du musst dich ja verstehen. Und das sind ja, da treffen ja zwei komplett unterschiedliche Sprachmodelle letztlich aufeinander.
Und ich weiß sehr häufig Englisch.
Ach du je. Ja, und dann, wenn noch die ganzen Fachbegriffe dazukommen, auch technisch, finde ich sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, dass es sowohl bei den Juristen als auch bei den IT-Lern oder Technikern wirklich eine seltene Gabe ist, sich so ausdrücken zu können, dass letztlich der, naja, im weitesten Sinn Laie, der dir gegenüber sitzt. Und das wären wir Juristen ja, wenn es um Technik geht und die Techies, wenn es um Jura geht. Dass dein Gegenüber das versteht, finde ich sehr, sehr spannend. So, jetzt haben wir uns ausreichend mit den übrigen Themen beschäftigt. Ich bin natürlich total scharf auf das Thema Filme, es war dir eh klar. Von daher zum Einstieg, berätst du eher Babelsberg oder Hollywood sozusagen? Und geht's mehr um Filme oder Serien? Was liegt auf deinem Tisch?
Vielen Dank, Steffi. Das ist natürlich auch das Gebiet, über das ich am liebsten spreche. eher Hollywood. Also meistens sind es die US-Studios und da sowohl die Majors als auch die Independent-Studios, die nach Deutschland kommen und hier mit deutschen Partnern, zum Beispiel Babelsberg, Studio Babelsberg, drehen. Oder es sind zum Beispiel Banken, US-Banken viel, die Hollywood-Produktionen finanzieren, wo deutsche Partner dabei sind und die sich dann absichern wollen, dass hier eben alles nach den Regeln der Kunst abläuft und auch alle Rechte gesichert sind und so weiter. Außerdem berate ich einen großen US-Streaming-Dienst bei seinen German Originals, also den Formaten, die er hier in Deutschland produziert. Und ich würde sagen, Filme und Serien gleichermaßen auf meinem Schreibtisch.
Und vor allem, ich hatte ja gehofft, dass du sagst Hollywood und jetzt hast du auch Hollywood gesagt. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und gut, ich glaube, du musst auch jetzt nicht sagen, welcher Streamingdienst, weil so viele namhafte und vor allem noch mit Originals, ja, kann man jetzt wahrscheinlich drauf tippen. 50-50 Chance wahrscheinlich. Mhm. Darfst du denn zu Filmen oder Serien, darfst du ein paar Beispiele nennen oder hast du in keinem Fall von Mandanten eine Freigabe oder kannst du uns da so ein, zwei Bröckchen vor die Füße werfen?
Ein paar Beispiele kriege ich zusammen. Leider darf man oft wirklich nicht drüber sprechen, aber einigen Jahren relativ prominent haben wir für Marvel Captain America 3 gemacht. Das war bombastisch groß und wunderbar und da habe ich sogar einen Credit bekommen, namentlich erwähnt. Was lustig ist, weil das dann dazu führt, dass man einen IMDb-Eintrag bekommt, weil irgendwelche Leute wohl alle diese Credits durchflöhen und dann selbst den Anwälten, die da genannt werden, eine IMDb-Seite geben auf der International Movie.
Das heißt, du bist im Abspann? Du bist im Abspann?
Bam. Richtig. Das ist aber sehr selten, leider. Credits sind heiß begehrt und auch in dem Abspann komme ich, glaube ich, hinter dem Chauffeur des Friseurs oder so in der Art. Aber ich bin drin. Und das war natürlich geil. Sehr, sehr aufregend. Ungefähr zur gleichen Zeit haben wir die Serie Dark gemacht, die ja international große Wellen geschlagen hat, hier als richtige Hochglanz-deutsche Serie und die ich auch persönlich ganz, ganz toll fand. Und aus den letzten ein, zwei Jahren darf ich erwähnen, dass ich bei der Serie Nine Perfect Strangers mitgearbeitet habe mit Nicole Kidman und ein etwas kleinerer Film, der mir aber auch sehr am Herzen liegt, The Fisherwoman mit Emma Thompson in der Hauptrolle, der auch noch erscheinen muss, glaube ich. Und derzeit bin ich dran an einem Projekt mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle, über das ich aber nicht mehr sagen darf. Leider.
Oh, aber ja, das war doch schon das, was ich mir oft. Und ganz ehrlich, wie geil ist das mit dem Credit? Ich weiß nicht, wann es war, weil ich bin ehrlich, ich habe immer keine Geduld. Ich gucke mir meistens die Credits nicht an, außer es ist ein Format, von dem du weißt, wenn du jetzt dran bleibst, dann kommt noch ein Gimmick. Das war früher ganz oft bei Pixar-Filmen. Ich liebe ja die Minions und dann kommt ganz oft am Ende noch irgendwas hinterher, dann bleibst halt dran. Und da habe ich irgendwann mal gesehen, dass tatsächlich eine Law Firm genannt war. Und da dachte ich, ist ja fancy, ist mir noch nie aufgefallen. Und ganz ehrlich, wie großartig ist das? Hast du davon erst einen bestimmten Screenshot gemacht oder hängt man sich in die Küche? Ja, ne?
Hängt tatsächlich nicht in meiner Küche, aber ich habe einen Screenshot gemacht und wir haben dann mit unserem Team ein Special Screening gemacht, also so einen ganzen Kinosaal gemietet und das war dann ganz süß. Dann haben alle gejubelt, als wir hinten durch die Credits gefahren sind. Das ist man natürlich sitzen.
Finde mega gut. Und ich glaube, ich bin ehrlich, bei mir wird es wahrscheinlich auch noch in der Küche hängen. Finde ich, ist doch großartig. So, was sind denn jetzt so, du sagst, das sind ja ganz verschiedene Formate, es geht um Finanzierung, aber was sind denn jetzt so die klassischen rechtlichen Fragestellungen im Filmbusiness? Geht es da eher um Lizenzen oder auch da Urheberrechte oder keine Ahnung, Beratung zu einzelnen Szenen, was darf man machen, was darf man nicht machen? Keine Ahnung, mir fallen da tausend Sachen ein. Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, um, weiß ich nicht, Filmwaffen am Set? Keine Ahnung, erzähl mal. Ich will alles.
Ja, also es geht schon wirklich viel um Urheberrecht. Und also wir nennen das immer Rights in, Rights out. Also hat der Produzent alle Rechte zur Herstellung und Vertrieb des Films von den Mitwirkenden eingeholt, also von den Drehbuchautoren, aber auch den Executive Producern über Darsteller, Regisseur, Komponist, all die Leute, die dazu beitragen, dass ein Film oder eine Serie hergestellt wird. Und Rights Out ist dann eben die Richtung, wie wird verwertet, auf welche Plattform geht das, welcher Sender hat das vielleicht schon vorab verkauft, gegen welches Geld. Das sind so die Verträge. Oft geht es sogar noch einen Schritt vorher um die grundsätzliche Konstruktion, also welcher Partner hat welche Rolle, wer gibt wie viel Prozent des Budgets rein, ist Filmförderung ein Thema? Wenn ja, geht es da sehr viel um die Einhaltung der Auflagen der verschiedenen Filmförderinstrumente, manchmal auch welche aus dem Ausland. All diese Fragen sind Thema. Und dann natürlich die Verträge der Partner untereinander, also zum Beispiel ein Co-Produktionsvertrag oder ein Distribution Agreement dann, wenn es später auf die Auswertung geht. Aber ja, wir machen viel auch Script- oder Cut-Reviews, wo wir uns was anschauen dürfen. Anschauen ist natürlich noch schöner als lesen. Und oft geht es auch um einzelne Szenen. Das ist dann meistens im Zusammenhang mit Jugendschutz oder auch so Content-Policies von großen Studios. Das machen wir schon auch, ja.
Und das finde ich ja sehr interessant. Auf sowas, natürlich, ne? Ich liebe ja Filme und Serien. Und da habe ich mich nämlich auch gefragt, weil du jetzt gerade sagst, manchmal anhand der Skripte. Ich frage mich gerade, es funktioniert ja nicht. Manche Sachen musst du ja einfach sehen. Heißt, du kriegst das alles ja immer vorher zu sehen. Kriegst du dann immer nur die Szene oder kriegst du dann auch den Film vorab? Will heißen, kannst du alles eher gucken?
Nicht alles, leider. Das wäre zu schön. Aber manchmal bitten uns die Mandanten in der Tat darum. Das variiert dann. Manchmal sind es einzelne Szenen. Aber ja, ich habe auch schon die ganze Staffel einer Serie im Büro geschaut.
Na.
Und manchmal sitzt man dann morgens um 10 beim ersten Kaffee bei blutigen Wikinger-Szenen und schreibt auch mal sowas zurück wie, also wenn ihr nicht FSK 18 wollt, dann bitte dem Pfeil im Auge nur 2 Sekunden zeigen und nicht 4. Das habe ich in der Tat schon so beraten, ja. Und dann wird auch entsprechend gekürzt, wenn sie FSK 18 eben nicht wollen.
Abgefahren. Das heißt, du hast letzten Endes Einfluss auf Szenen. Also, und gibst dann so einen Rat, ja, keine Ahnung, lass mal die Gedärme weg oder so. Weil sonst kriegen wir Stress mit FSK.
Nur unscharf.
Abgefahren. Das heißt, also kann es sein, dass dieser Part der tollste Job der Welt ist, dass wir das vorher alles angucken und vor allem, ich flippe ja aus. Ja, manchmal kriege ich vorab auch eine ganze Staffel zu sehen, weil das ist ja im Serienuniversum das Allerschlimmste. Deswegen, ich gucke Serien nie, wenn die gerade aktuell laufen, weil da musst du immer eine Woche warten bis zur nächsten Episode. Ich hasse das. Das heißt, ich warte immer, bis eine ganze Staffel raus ist oder mehrere. Und dann hast du es ja manchmal, dass aktuell eine noch in Produktion ist und du hast die Serie aber schon lieb gewonnen. Das ist immer mein Untergang. Ich hasse es zutiefst, wenn du dann warten musst, bis die Staffel raus ist. Finde ich ja großartig. Aber ist es jetzt, also irgendwie ist es der geilste Job der Welt, aber ist es nicht auch ein Nachteil, wenn du jetzt nicht den ganzen Film zu sehen kriegst, sondern nur irgendwelche Schlüsselszenen, auf die es ankommt, macht es dann noch Spaß, hinterher den ganzen Film zu gucken? Weil im Zweifel hast du ja die Schlusskampfszene schon gesehen. Das war irgendwie scheiße. Will man dann den Film noch gucken?
Das kommt ganz drauf an. Klassische Juristenantwort, aber sie gilt auch hier. Kommt drauf an, wie sehr mich der Stoff dann noch interessiert. Und ich habe auch schon Skripte gelesen, wo ich danach dachte, jetzt brauche ich den Film nicht mehr zu sehen. Ich habe Skripte gelesen, wo ich dachte, jetzt will ich den Film erst recht sehen. Es ist dann schon noch auch ein Unterschied. Aber es macht nicht den überwiegenden Teil meiner Arbeit aus, leider, dass ich hier nur sitze und glotze. Das wäre in der Tat der schönste Job.
Oder? Das wäre der perfekte Job irgendwie.
Ja.
So, was mich jetzt auch interessieren würde, ich meine, du hast ja Familie um dich rum.
Hm.
Muss man sich da manchmal, und das ist schon klar, Verschwiegenheitspflicht und so weiter und so fort. Aber muss man sich dann, wenn der Film raus ist, nicht manchmal bremsen, dass man nicht im Freundes- und Familienkreis vielleicht schon irgendwie spoilert aus Versehen?
Das habe ich in der Tat erst einmal erlebt. Meistens, ja, es ist zum Glück selten. Es gibt doch genug Content, in den ich dann auch nicht involviert war. Es wird ja wirklich sehr viel produziert. Und auch kennen wir nicht immer das Skript. Ja, also wenn wir zum Beispiel so eine große Filmfinanzierung machen, kennen wir auch manchmal nur die sogenannte Logline und so die Grundzüge des Plots, sodass es also weiter spannend bleibt und ich gar nicht so viel spoilere. Also nein, der Familienfrieden ist nicht gefährdet. Nicht dadurch.
Ja, aber das würde mir wahrscheinlich passieren. So, oh mein Gott, jetzt guck hin, da passiert nichts Schlimmes, kann ich dir eh gleich sagen. Jetzt sind wir natürlich schon voll im Gossip-Thema drin. Ich will da aber noch ein bisschen bleiben, weil ich das so mega spannend finde. Wenn du jetzt zu einer bestimmten Produktion beraten hast, wirst du dann auch, ich meine, Credit hast du ja schon geschafft, wirst du dann auch manchmal zu den Premieren eingeladen oder bleibt man da eher im Hintergrund? Weil ehrlich gesagt fände ich es ja ziemlich zauberhaft, wenn du mit jeder Beratung automatisch so ein rotes Teppich-Abo hättest.
Ja, das ist schon so. Also
Nein. Man
wird eingeladen, ja. Und das Schönste ist, nicht nur zu den Filmen, bei denen man ganz aktiv beraten hat. Man wird oft auch eingeladen, wenn man nicht involviert war, aber früher schon für das Studio oder den Streamer gearbeitet hat. Und das finde ich auch wirklich zauberhaft. Man bleibt da natürlich dann eher im Hintergrund. Also ich laufe jetzt nicht als Erste und most prominently über den roten Teppich. Für mich interessieren sich meistens auch die Fotografen recht wenig. Aber schön ist es schon, ja.
Das ist ja unfassbar. Ja, da muss ich jetzt erst kurz drauf rumkauen. Wie geil ist das denn? So, jetzt kannst du mich völlig wahnsinnig machen. Sitzt du durch die Beratung in diesen Produktionen auch immer so ein bisschen an der Quelle, wenn es so um Glanz-Glamour-Gossip geht? Kriegt man da ein bisschen mehr mit? Also jetzt, was weiß ich, wenn jetzt irgendein Schauspieler total viel Wert auf diese eine Szene in der Form legt, du sagst aber, ja, dann haben wir vielleicht ein FSK-Problem. Kriegst du dann auch so ein bisschen das Feedback mit, wenn die sie in die Haare kriegen oder so?
Manchmal kriegt man das mit, ja. Also man kriegt im Vorfeld sehr viel mit, vor allem bei den Projekten, die wir schon im Development beraten. Wenn du dann merkst, wer ist denn überhaupt in Betracht gezogen, welcher Schauspieler und der kann dann da wieder nicht. Oder nee, der Drehbuchautor kann nicht mit dem und der Produzent ist blöd. Das kriegen wir schon mit, ja. Und die speziellen Wünsche der Mitwirkenden kriegt man viel mit. Also wer zum Beispiel immer Limousine fahren muss oder dringend ein Raucherzimmer braucht.
Nein.
Das sehen wir dann schon in den Talent Agreements. Oder welcher Nudity Rider, also welche Vorschriften speziell zur Nacktheit besonders streng sind oder auch nicht. Aber dazu darf ich natürlich nichts sagen, liebe Steffi.
Nee, natürlich darfst du dazu nichts sagen. Aber wir müssen ja nachher noch ein Nachgespräch führen.
Absolut.
Wundervoll, ich liebe solche Geschichten. Aber vielleicht doch genug Hollywood. Lass uns mal ein bisschen zu uns Normalos oder so. Naja, außer dir, du bist ja Teil von Hollywood. Aber so ein bisschen auf den normalen Arbeitsalltag. Ich habe es eben schon gesagt, du arbeitest in einer amerikanischen Großkanzlei. Und ich hatte vorhin auch schon gesagt, es gibt immer wieder Vorurteile gegenüber Großkanzleien. Ehrlicherweise habe ich immer das Gefühl, gegenüber amerikanischen sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe mir aber natürlich eure Kanzlei angeschaut, also zumindest virtuell. Und mir ist aufgefallen, deine Kanzlei wirbt damit, besonders divers zu sein und hat auch diverse Auszeichnungen im Segment Diversity erhalten. Und das finde ich immer ganz schön und ein gutes Indiz. Mich interessiert aber, ja, Auszeichnung hin, Auszeichnung her. Wie divers seid ihr wirklich vor Ort im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft? Also wie viel ist die Werbung auf der Homepage wert?
Da hänge ich mich mal aus dem Fenster. Sehr viel. Wir sind wirklich sehr, sehr bunt. Zur Geschichte von GT, ohne alle zu langweilen, nur zwei Sätze. Aber wir wurden gegründet in Miami in den 1960er Jahren von Menschen mit kubanischer und jüdischer Abstammung, die damals in den Magic Circle Firms eben keine Anstellung gefunden haben und gesagt haben, sie machen jetzt ihr eigenes Ding. Und dieser Spirit zieht sich fort. Wir wollen vor allem Charaktere. Wir wollen nicht den Einheitsanwalt oder die Einheitsanwältin in nur blauen oder rosa Hemden oder sowas. Wir wollen eine bunte Mischung von Menschen, die passen. Egal, was sie ansonsten für Ausrichtung, Alter, Religion, so diese Dinge haben. Wir haben hier in Deutschland keine Statistiken zu sexueller Identität oder Religion. Das fragt man hier ja nicht ab. Aber wir sind in Bezug auf Herkunft sehr divers und haben insbesondere im Vergleich eine sehr junge, sehr weibliche Anwalts- und Partnerschaft und viele Initiativen, die das stützen. Wir haben die International Women's Initiative, die weibliche Anwältinnen und auch andere Angestellte der Kanzlei immer wieder vernetzt, wo aber auch Mandantinnen von uns immer wieder eingeladen werden und wo wir eben im Austausch stehen zu allen Themen, die Frauen in der Berufswelt ja interessieren, herumtreiben. Und das ist wirklich ein tolles Format. Und da, glaube ich, sind wir einfach ein Stück weiter vorne als manche althergebrachte amerikanische Großkanzlei. So muss man, glaube ich, sagen.
Ja, den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch, weil ich meine umfasst Vorrecherche habe mich auch so ein bisschen durchgeklickt und gucke mir natürlich auch an, wer da so arbeitet. Ich fand schon, ja, die Preise habt ihr wahrscheinlich nicht zu Unrecht bekommen. Du hast jetzt eben schon gesagt, relativ weiblich. Da will ich natürlich nur ein bisschen ketzerisch nachfragen. Ja, ja, Frauenquote, schön und gut. Aber wie sieht's denn mit dem Verhältnis aus Männer-Frauen in Führungspositionen? Weil das ist ja häufig nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, das stimmt. Da sieht es auch gut aus bei uns. Also wir sind noch nicht bei 50-50. Das wäre natürlich die Wunschvorstellung, aber wir haben von der Zeitschrift Azur letztes Jahr hier den Oscar, was wieder gut zu unserem Filmthema passt, den Oscar für die meisten Frauen in der Vollpartnerschaft verliehen bekommen. Wir haben rund ein Drittel Frauen in der Partnerschaft. Ich glaube, 12 von 35 habe ich mir aufgeschrieben. waren es 2023, das sind 34, irgendwas Prozent und damit eben doch weit über dem Durchschnitt, insbesondere der Großkanzlei.
Ja, aber es entspricht in etwa den Zulassungszahlen, Mitgliederstatistiken. Also geht ja
interessant.
Anteil an Frauen im Anwaltsberuf geht konstant nach oben und ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, es waren 36, irgendwas Prozent aller zugelassenen Anwälte sind Frauen oder Anwältinnen. Und ganz spannend finde ich, dass im Bereich Syndikusanwaltschaft Frauenanteil extrem viel höher ist. Mhm. Auch da habe ich es nicht gedacht, es war irgendwas über 50. Kann ich aber mal in den Shownotes verlinken für alle, die sich dafür interessieren. So, jetzt gucken wir doch noch ein bisschen piffiger hin. Wie viele Anwälte arbeiten bei euch in Teilzeit und wie viele sind davon Anwälte? Hast du da einen Überblick? Das finde ich nämlich auch ein mega spannendes Thema, weil selbst wenn ja ein Drittel Frauen in Führungspositionen, ist immer ganz gut, wenn du dann aber Teilzeitarbeitsverhältnisse anguckst, dann geht das doch ja sehr in eine Richtung aus meistens. Hast du da ein bisschen Überblick, wie es bei euch aussieht?
Habe ich in der Tat, vor allem für unser Team, nicht für das gesamte Büro in Deutschland, aber mein Team, also hier das IP-Technology-Team, in dem sind wir 17 Anwältinnen, also Anwältinnen, Anwälte und Anwältinnen, 10 Männer und 7 Frauen. Und der weit überwiegende Teil arbeitet in Teilzeit, nur 3 Personen tatsächlich in Vollzeit. Das ist mittlerweile was Standard geworden und das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Wir haben auch Männer, die Elternzeit nehmen und auch nicht immer nur diese Alibi 2 Monate, die 14 Monate Elterngeld vollzukriegen. Das finde ich auch eine schöne Entwicklung, dass wir das halt sehen, dass Väter Elternzeit nehmen, Väter nach Geburt des Kindes in Teilzeit gehen, aber das auch anlasslos, also oder mit Rücksicht auf andere familiäre Verpflichtungen, die nicht unbedingt nur die eigenen Kinder betreffen, Teilzeit immer mehr zum Standard wird. Ich glaube, das gehört zum neuen Arbeitsbild auch der Anwaltschaft ganz, ganz eindeutig dazu. Und wir unterstützen das sehr.
Das glaube ich auch. Und ich finde das so cool, diese Entwicklung. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal drauf gestoßen bin, auf eine Kollegin von Gibson Dunn, Katharina Humphrey, die ist in Teilzeit auch Partnerin geworden. Mhm. Und das war also wirklich outstanding. Auch und die erste Frau in Deutschland am Standort, weil auch amerikanische Großkanzlei. Und das fand ich schon mega. Und je mehr ich mit Kolleginnen und Kollegen im Austausch stehe, desto mehr erzählen mir, ja, das ist bei uns auch so. Also ganz viele in Teilzeit und übrigens auch nicht nur die Frauen, sondern auch ganz viele Männer. Und jetzt habe ich auf einer Veranstaltung ein ganz tolles Ehepaar kennengelernt. Die arbeiten bei Taylor Wessing. Wir sind beide in Teilzeit wegen der Kinder. Und dann wird das halt so abgepasst, dass es irgendwie hinhaut.
Toll, ja.
Finde ich eine ganz tolle Entwicklung. Und ich glaube, dass das auch dem Zeitgeist entspricht und dass man sich auch als Arbeitgeber, muss ja nicht nur auf Partnerebene, sondern eben auch bei den angestellten Anwälten drüber im Klaren sein. Der Wettbewerb um Talente ist so hart. Vielleicht muss ich mal so, ja, die Vergangenheit ein bisschen überdenken oder das, wie ich meine Kanzlei aufziehen will. Und vielleicht muss ich da einfach flexibler werden, weil ich sonst irgendwann überhaupt kein Personal mehr finde.
Absolut.
Deswegen man hat, schön, dass...
Entschuldige, Steffi, aber man hat viel mehr davon, wenn ein Associate 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre oder meinetwegen auch seine gesamte Berufslaufbahn dann bei uns verbringt, aber dafür zum Beispiel jeden Mittwoch nicht da ist oder jeden Freitag nicht, weil er in Teilzeit ist, anstatt dass er nach 2 Jahren wechselt, weil es ihm alles zu viel ist, weil er das Gefühl hat, er hat kein Privatleben, keine Privatsphäre. Das ist für beide Seiten total vorteilhaft. Und in der Tat, also die jungen Talente, die fordern das und können es fordern. Und dann muss man sich auch danach richten, wenn man sie noch gewinnen möchte. Genauso ist es.
Glaube ich auch. Wir müssen da einfach alle mehr Flexibilität an den Tag legen. Und vielleicht, weil wir gerade bei Teilzeit waren, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen was beitragen. Es gibt ja auch dazu immer das Gerücht, ja, ja, schön, offiziell heißt Teilzeit und de facto musst du genauso viel schaffen und dann halt einfach nachts sehen, wie du deinen Kram hinkriegst. Ich meine, das kann ja auch nicht Sinn und Zweck dieses Modells sein.
Nein, definitiv.
Wie kriegt ihr das hin?
Ich finde, dass es in der Anwaltschaft fast besser funktionieren kann als in anderen Berufen. Wir tragen alle unsere Zeiten ein. Wir rechnen stundenweise ab meistens und deswegen führen wir natürlich ganz gründlich Buch nach angefangenen 6 Minuten, wie wir unsere Zeit verbringen. Das heißt, Arbeitszeit ist komplett gut durchdokumentiert. Und in Teilzeit sind auch alle unsere Targets, die Ziele, die wir erreichen müssen, sei es an Billable Hours, sei es an tatsächlich Einnahmen, Umsätzen, die wir machen. entsprechend nur pro rata. Und das macht es ziemlich fair, weil du eben sagen kannst, ich schulde auch nur 80% des Targets.
Aber dann finde ich, ist es eine großartige Sache und schön, dass das bei euch so funktioniert. Und ich höre das von immer mehr jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie genau nach sowas auf der Suche sind, weil sich viele eben nicht mehr entscheiden wollen zwischen Karriere und Familie. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht so ein ganz guter Punkt ist, um nochmal so ein bisschen mehr auf deine persönliche Geschichte zu gucken, die letzten Endes auch wieder ganz viel über die Kanzlei aussagt, für die du tätig bist, ohne jetzt eine spezielle Kanzlei bewerben zu wollen. Es gibt natürlich viele hervorragende Kanzleien, aber wir können natürlich in deinem Fall nur über deine Kanzlei sprechen. Und wir haben uns ja vorher ausgetauscht, über was wir heute hier sprechen können und über was nicht. Ehrlich gesagt hast du gesagt, ja, wir können über alles sprechen. Und dafür danke ich dir sehr, weil das, glaube ich, häufig in der Jura-Bubble zu kurz kommt, dass wir auch mal über private Themen sprechen, die irgendwie einen Nerv treffen. So, also deine Situation. Du bist in der Großkanzlei tätig, willst Karriere machen, was du offensichtlich ja tust. Du willst aber auch unbedingt eine Familie gründen. Und das Thema würde ich gern, um allen Frauen da draußen, denen es genauso geht, Mut zu machen, wirklich gern umfassend beleuchten. Also jetzt einfach mal bei der Ausgangssituation. Was geht in einer Frau vor, die sich mit diesem scheinbaren oder tatsächlichen Spagat konfrontiert sieht? Ich will Karriere machen, ich will Partnerin werden, ich will aber auch eine Familie haben. Was ging in deinem Kopf ab? Welche Erwägungen hast du angestellt, als du so erkannt hast, ey, ich will beides? Welche Fragen stellt man sich und wie hast du gewichtet? Also ja, ich weiß, es war jetzt eine Menge Fragen, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ich versuche mal, auf alles zu antworten. Mir war klar am Anfang meiner Karriere mit Berufseinstieg, dass ich nicht sofort Kinder kriegen möchte, dass ich erst mal ein paar Jahre arbeiten möchte. Und zwar nicht, um irgendeinen Arbeitgeber zufriedenzustellen, sondern weil ich einfach selber durch diese lange Juristenausbildung gegangen war, dann noch promoviert. Und dann ist man einfach auch schon, ja, nicht mehr Anfang 20, hat eine lange Ausbildung hinter sich und möchte jetzt auch mal arbeiten, möchte praktische Erfahrungen sammeln, so war es jedenfalls bei mir, wollte zeigen, was ich kann. Und habe das Kinderkriegen-Thema so ein bisschen hintangestellt, gedanklich. Und nicht nur wegen des Berufs, ich wollte auch viel reisen. Mein Mann und ich haben das dann wirklich auch viel gemacht und diese Unabhängigkeit sehr genossen. Insbesondere, wenn man dann als Anwältin auch irgendwann Geld verdient, richtig. Das hilft natürlich dabei. Und daher war das Thema Kinder lange so ein bisschen abstrakt für mich. Und als ich dann konkret wusste irgendwann, dass ich welche möchte, da fragt man sich schon, was macht das mit dem Partner-Track? Wo sind meine Mandanten nach der Elternzeit? Wie schaffe ich es danach, wenn das Kind da ist? Das sind alles Fragen, die man sich stellt. Und natürlich hat man manchmal auch Angst, dass es eben das wird, was du Spagat genannt hast. Ja, dass es nicht alles unter einen Hut zu kriegen ist. Das ganz klar. Aber ich hatte das Gefühl, wenn es irgendwo klappt, dann war es hier in meinem Team, wo ich auch gesehen habe, dass die Partner und auch Partnerinnen insbesondere eben auch oft kleine Kinder haben und es irgendwie geht.
Ja, das kriegt man ja immer wieder von Kolleginnen und Kollegen mit, die es erfolgreich geschafft haben. Aber da sieht es aus der Distanz manchmal, glaube ich, einfach leichter aus, als es ist. Und wir haben ja alle so einen inneren Kritiker und inneren Zweifel. Und ja, die hat es geschafft, aber die ist ja auch super toll. So, und ich bin vielleicht nicht sie. Also das weiß ich nicht. Ich habe keine Kinder und hatte keinen Kinderwunsch, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich in meinem Rübchen so vorgegangen. Und was mir jetzt gerade so einfällt, du warst ja schon in dieser Kanzlei und ich meine, dass du mir erzählt hattest, du hattest dann geheiratet. Hm. Und dann ist ja manchmal so ein Punkt erreicht, wo du nicht nur selber still mit dir über diese mögliche Option Familiengründung nachdenkst, sondern du wirst ja manchmal einfach, ich sag mal, wie es ist, kackenfrech mit konfrontiert. Ja, das ist ja so tatsächlich auch heute immer noch häufig so, dass dann so, ah, jetzt hast du geheiratet, na, jetzt wird wahrscheinlich noch ein Haus gebaut, dann würden wir wahrscheinlich nicht lange warten müssen aufs erste Kind. Manchmal sind es auch nur Tuscheleien auf dem Flur, die aber dann doch irgendwie so bei dir ankommen und dann fällt häufig der Satz, naja, die fällt ja jetzt wahrscheinlich erstmal aus. War das bei euch auch so oder war das so eine schönere und bessere Erfahrung gemacht?
Also ich bin mir sehr sicher, dass es auch Tuscheleien gab, jetzt nicht böswillig wahrscheinlich, aber da wurde sicher von manchen sehr spekuliert, wann ich denn schwanger werde. Ich habe 2014 geheiratet, da war ich 3 Jahre dabei, also eben noch nicht ultra lange, aber auch nicht mehr ganz frisch. Und dann ist das eben manchmal der klassische Weg, dass man dann schwanger wird und dann auch nicht zurückkommt, leider unter vielen Anwältinnen. Deswegen, das gab es mit Sicherheit und manche Sprüche habe ich auch gehört. Und das waren halt aber nicht von Leuten, mit denen ich wirklich zusammengearbeitet habe, nicht Leute, die mich kennen, also die Leute, die mich hier kennen, die im täglichen und insbesondere von denen, die damals meine Chefs waren, kam sowas überhaupt nicht rein.
Hätte mich nach dem, was du so über dein engstes Team erzählt hast, ehrlich gesagt auch gewundert. Aber mir wird das von so vielen Kolleginnen immer wieder berichtet, dass dann diese Sprüche kommen. Und ich finde das ein bisschen, also erstens mal finde ich es unmöglich. Und zweitens, muss es nicht so sein. Es gibt auch, ich kenne auch einige Frauen, die keinen Kinderwunsch haben oder welche, die einen Kinderwunsch haben, aber vielleicht keine Kinder kriegen können.
Ja.
So, und da sind wir so eigentlich beim nächsten sehr privaten Thema. Du wusstest dann irgendwann, ja, okay, ich hätte gerne Familie, ich hätte gern Kinder, aber Wunsch und Wirklichkeit sind ja auch oft leider zwei ganz verschiedene Dinge. Und als du letzten Endes entschieden hast, du willst Mutter werden, da warst du ja noch nicht Partnerin und du hast versucht, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Es war dann schwieriger als gedacht, denn es hat wirklich lange nicht geklappt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 2 Jahre oder so. Ne? Wie ging es dir da? Was hat das mit dir gemacht? Welche Grübeleien, Nachdenke, Ketten, Entscheidungsroutinen hat das in dir ausgelöst? Und warum hat es nicht geklappt, wenn du es erzählen magst?
Ja, gerne. Ich bin aufgewachsen, wie vielleicht viele in meinem Alter, mit der Maßgabe, bloß nicht schwanger werden. Also jedenfalls war ich lange in dem Glauben, dass man sofort schwanger wird, ungewollt, wenn man nicht aufpasst. Und ich habe lange mit der Pille verhütet. Und es war dann immer so die Mehr davon, wenn man einmal die Pille vergisst, dann wird man sofort schwanger. Und das ist dann
stimmt,
so.
Ja.
So. Genau, in dem Mindset irgendwie habe ich dann, als ich wusste, dass ich Kinder möchte, die Pille abgesetzt und damit gerechnet, dass es eigentlich relativ schnell klappen wird. Und es war extrem frustrierend, dass das nicht so war. Also gerade wenn man ansonsten relativ zielstrebig unterwegs ist und relativ viel Kontrolle über das eigene Leben hat und die Entscheidungen und Richtungen, die es da gibt, dann hat mich das sehr frustriert, dass man darüber überhaupt keine Kontrolle hat. Und wenn dann eben so die Monate ins Land gehen und es dann irgendwann 6 Monate sind und 12 Monate und um einen rum werden alle schwanger oder kriegen das zweite Kind, das war schon nicht einfach. In der Zeit ist auch meine Mutter gestorben, konnte ich dann auch nicht mehr fragen, ob sie da irgendwie Probleme hatte. Ich hatte das jedenfalls nicht mitbekommen, deswegen hatte ich jetzt keine erblich bedingten Clues, so das, was bei mir los ist. Und meine Periode wurde immer heftiger. Das haben Frauenärzte nicht so richtig ernst genommen. Und am Ende hat mich dann eine befreundete Ärztin, die im Krankenhaus arbeitet, zu der ich dann irgendwann sonntagnachts in der Verzweiflung einfach mal in ihren Dienst gegangen bin, mit sehr stark ausgeprägter Endometriose diagnostiziert. Endometriose, da wird ja immer mehr drüber gesprochen, zum Glück. Ich wusste damals auch nicht viel darüber, hatte das nur so als Schlagwort gehört. Das ist diese Krankheit, bei der sich keiner so richtig erklären kann, woher sie kommt. Sie ist gutartig, aber hat halt alle möglichen Effekte einfach auf das Leben einer Frau. Sie bewirkt, dass Gebärmutterschleimhaut da wächst. Nicht nur da, wo sie soll, nämlich in der Gebärmutter, sondern auch an anderen Stellen. Zum Beispiel an der Bauchdecke oder zum Darm hin oder zur Blase hin und dort eben auch abblutet, wenn der Zyklus einsetzt, also wenn die Blutung einsetzt im Zyklus. Und das führt zu Zystenbildung, das führt zu Vernarbung und eben dazu, dass natürliche Schwangerschaften zum Teil sehr unwahrscheinlich sind. Und so war es eben auch bei mir.
Und vor allem wird das häufig bei den Ärzten einfach nicht erkannt.
Ja.
Also es bleibt sehr häufig unentdeckt. Ich habe auch so ein bisschen was darüber nachgelesen. Und deswegen fand ich es auch so toll, dass du sagst, nee, komm, sprechen wir drüber. Weil vielleicht die ein oder andere da draußen betroffen ist, weiß es gar nicht. Und ich finde, wenn man dann mal was gehört hat und kann dann aktiv nachfragen, ja, könnte es nicht sein, dass meine Beschwerden vielleicht damit zu tun haben, hat man vielleicht einfach mit ein bisschen mehr Wissen, hat man einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dass,
ich hätte gern mehr dazu gewusst früher, ja.
Ja, es ist aber auch nicht, also man hat in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen was dazu gelesen, aber das plöppte einfach so urplötzlich auf. Und ich bin ehrlich, ich hatte vorher auch noch nie was drüber gehört. Und dann so von den ersten im Bekanntenkreis oder im beruflichen Umfeld hat man es mal hier und da. Ist aber auch ein Thema, über das viele einfach nicht so gern sprechen wollen, weil es halt sehr privat ist. Ja, und wir leben ja immer noch in einer Zeit, wo man denkt, oh mein Gott, ich kann jetzt gar nicht sagen, ja, heute geht's mir richtig scheiße, weil Periode ist so krass, das stimmt irgendwas nicht. Das ist ja nichts, worüber die meisten sprechen wollen. Ich finde das sehr schade, weil es ist nun mal so. Ja, so deswegen finde ich das ganz toll, dass wir heute drüber sprechen. So, und du hast jetzt gesagt, es hat wirklich ewig nicht geklappt. Ich frage mich, du hattest ja nun schon wirklich einen doll ausgeprägten Kinderwunsch. Und dann klappt's nicht. Verschieben sich dann irgendwie die Prioritäten? Also ist man dann irgendwann so, ich frage, weil ich es einfach nicht weiß, ist man dann irgendwie so ein bisschen in einem Tunnel und voll auf dieses Thema fokussiert? Oder sagt man, naja, nee, dann fokussiere ich mich doch komplett auf Karriere. Es interessiert mich wirklich, was das so mit einem macht.
Es nimmt schon ziemlich viel Headspace, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Und gerade wenn du eine Frau bist, wo es auf den Zyklus ankommt und wo man ja dann auch im Blick hat, haben muss, wenn man schwanger werden möchte, welcher Zyklustag ist gerade, wann sind die relevanten Zeiten, wann muss ich jetzt irgendwie mich ranhalten mit bestimmten Dingen, dann nimmt es schon ziemlich viel Fokus. Also es ist halt irgendwie täglich da und da muss man aufpassen, dass man nicht in den Tunnel gerät. Mir hat geholfen und gut getan, dass ich meine Arbeit immer noch hatte als diese intakte Säule. Also, dass das Leben nicht so komplett überlagert wurde von unerfülltem Kinderwunsch. Ich hatte eine tolle Ehe. Wir sind viel gereist. Wir haben uns als Paar auch immer sehr gern gemocht, so dass ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, da fehlt so krass was, dass ich nicht glücklich werden kann ohne, obwohl es eben doch schon immer wieder sehr traurig und frustrierend war. Ja, man denkt oft, oh, ich glaube doch bei allen, warum bei uns nicht? Und natürlich gibt es die Tage, wo dir die Arbeit dann auch echt banal vorkommt, angesichts der übergeordneten menschlichen Dinge. Aber das war zum Glück nicht oft so. Also da konnte ich mich auch gut flüchten, wenn man das, was man tut, gerne tut.
Ja, und wenn man dann, Entschuldige, aber ich muss ein bisschen schmunzeln, eben du sagst, ja, also ich mag meinen Partner schon ganz gern. Das ist eigentlich, finde ich, immer so eine ganz gute Grundvoraussetzung in der Ehe. Das fand ich eben ganz süß. Das werde ich heute Abend meinem Mann mal sagen. Also
wunderbar, liebe Grüße.
Ja, richtig, richtig aus. So, wir hatten schon, es hat letzten Endes über 2 Jahre nicht geklappt. Also, und auch da kann ich mich sehr schlecht reinversetzen. Ich denke, das ist doch wahrscheinlich gar nicht so leicht, sich einzugestehen, boah, ich glaube, ich brauche da Hilfe. Und dann auf der anderen Seite vielleicht vor dem ersten Arztbesuch Angst vor dem zu haben, was einem gesagt wird. Das ist mir so jetzt, als ich drüber nachgedacht habe, worüber oder welche Fragen könnte ich dir stellen, ich glaube, das würde mich beschäftigen. Also zum einen diesen Schritt zu gehen und zu sagen, so, also es stimmt wirklich was nicht. Ich muss mal gucken, ob man da nicht Unterstützung kriegt. Und zugleich aber gleich die Angst zu haben, dass jetzt eine Nachricht kommt, die überhaupt nicht das ist, was du hören willst. Kommt das so hin? Wie ging's dir? Was hat dich bewegt? Wie schwer war das, dann medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Also der Schritt dahin ist mir schon schwer gefallen, weil es also quasi die Erkenntnis erfordert, dass man Hilfe braucht, wie du gesagt hast. Mhm. Wir haben am Anfang gesagt, ach, jetzt probieren wir mal. Und dann war eben das halbe Jahr rum und das ganze Jahr rum und 1,5 Jahre und dann sagen auch Leute im Freundeskreis, ja Mensch, und woran liegt's denn und wollt ihr nicht mal Hilfe holen? Und also diese Schwelle musste ich erst überwinden, zu sagen, ja, wir brauchen Hilfe. Es ist dann beim Frausein auch dann sehr komplex manchmal, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht vollwertige Frau und wieso klappt's denn bei allen nur bei mir nicht? So, diese Themen hatte ich schon im Kopf, absolut. Aber als dann die Endometriose bei mir diagnostiziert wurde, war das so ein bisschen ein Dammbruch in der Hinsicht. Das war natürlich auch schön zu wissen, auch wenn das nicht alles erklärt, aber dass da was ist und dass es aber auch Möglichkeiten gibt, dass man Wege hat, die man versuchen kann noch. Und gerade wenn man dann Ärzte hat, bei denen man sich wohlfühlt, es wurde dann immer leichter. Vom ersten Gespräch an war das dann eigentlich leicht und schön, dass man sich gut begleitet gefühlt hat. Das muss ich schon so sagen. Also da hätte ich sicherlich auch früher schon mich trauen können, ärztliche Hilfe so zu suchen, eben von Spezialisten. Aber das war bei mir auch eine kleine innere Hemmschwelle, ja, das stimmt.
Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das so absolut menschlich und typisch ist. Und ich glaube, dass das den meisten so gehen würde. Ist ja auch mit vielen anderen Dingen so. Weil ich glaube, es ist relativ naheliegend, dass wenn man eben jetzt nicht weiß, okay, das ist Endometriose oder so, dass man das auf alles Mögliche schiebt, um einfach diese Möglichkeit, dass das vielleicht nicht klappt, möglichst weit wegzuschieben. So dann, ja gut, ich war heute auch echt, ich habe echt viel Stress gerade und ich habe ja gelesen, das ist dann auch nicht so gut und vielleicht Ernährung ist auch nicht so optimal und ja, es ist ja jetzt und dann schiebst du es nochmal. Ich glaube, das ist sehr menschlich und ich glaube, dass das vielen Frauen dann so geht, weil das natürlich einfach auch ein Angstthema ist. Ja. Und solange du nicht wirklich drauf guckst, ist es nicht wahr.
Richtig.
Also neigen wir ja so
genauso.
Irgendwie so ein bisschen. So, und welche Schritte bist du denn dann gegangen, medizinisch gesehen?
Wir haben, jetzt muss ich überlegen, wir haben zwei Versuche IVF gemacht. Das ist In-vitro-Fertilisation, also künstliche Befruchtung. Und einer davon war eine sogenannte ICSI. Da habe ich vergessen, wofür das Kürzel steht, aber das ist, ohne zu technisch werden zu wollen, das meiste, was man nachhelfen kann, quasi. Also dabei findet hormonelle Stimulation statt bei der Frau, meistens mit Spritzen.
Spritzen,
dann,
ne? Ja.
Genau, reifen mehr Eizellen als normalerweise. Die Eizellen werden dann gesammelt und aus den Eibläschen entnommen, werden dann befruchtet. Entweder bei der normalen IVF werden sie einfach neben Samen ins, also neben Spermien ins Reagenzglas gelegt, in die Perischale. Und die Befruchtung soll natürlich stattfinden. Oder bei ICSI, da wird sogar die Befruchtung erzwungen, muss ich jetzt sagen. Ja, also da werden Spermien in eine Injektion aufgezogen und direkt in die Eizelle injiziert. Dann werden die Embryonen, die nach Befruchtung entstehen, beobachtet. Meistens ein paar Tage, alles noch extern. Und die gut aussehen, werden dann transferiert, heißt das. Also die kriegt man quasi zurück in die Gebärmutter und hofft, dass sie anwachsen und sich gut entwickeln. Das hat aber bei mir zweimal nicht geklappt. Und also das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Es ist wirklich körperlich auch sehr anstrengend mit den Hormonen. Und man rennt halt auch alle zwei Tage da in die Fruchtbarkeitsklinik. Was auch nicht einfach ist, wenn man viel arbeitet und ein volles Leben hat nebenbei. Klar. Und das war schon jedes Mal auch sehr schwer, weil man sehr viel Hoffnung setzt auf diese Versuche und dass das nicht geklappt hat. Und dann bin ich am Ende im Wartezyklus auf die nächste künstliche Befruchtung unerwartet doch natürlich schwanger geworden. Das war natürlich sehr schön.
Das ist sehr schön. Und ich meine, ich wusste das ja schon, weil du es mir schon erzählt hast. Und keine Ahnung. Also mein Gedanke war irgendwie so, hey, manchmal spielt das Leben so, ne?
Ja.
Also ist schon zweimal schiefgegangen. Du bist eigentlich echt verzweifelt. Und dann zack. Also wie schön, dass das geklappt hat. Und hast du mal, weil du ja relativ früh wusstest, du hast einen Kinderwunsch, hattest du mal vorher schon drüber nachgedacht, weil je älter wir werden, desto schwieriger ist es ja, wobei du ja echt noch jung warst, über Social Freezing nachgedacht?
Ja.
Das machen immer mehr Karrierefrauen, habe ich gesehen.
Ja. Also ich habe auch erst mit Mitte 30, als wir dann schon im unerfüllten Kinderwunsch waren, darüber nachgedacht und habe mir gewünscht, hätte ich doch mal. Vorher war das nicht auf meinem, hatte ich das nicht auf dem Schirm. Nein.
Ja, ich muss halt, jetzt kann ich mich mal ein bisschen outen. Ich bin manchmal so ein total uninformierter Honk. ich wusste, also jetzt weiß ich schon eine ganze Weile, aber ich wusste ganz lange nicht, was Social Freezing ist. Ich habe plötzlich gesehen, dass es so einen kleinen Trend gibt. Das war schon letztes oder vorletztes Jahr, würde ich fast sagen, auf Social Media. Und da stand immer so My Social Freezing Journey, irgendwas, keine Ahnung, alle möglichen Beiträge. Und ich habe das immer gesehen und habe es aber nicht durchgelesen. Habe halt immer nur Fotos von Frauen gesehen, die irgendwo draußen stehen und ein Foto von sich machen. Und habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und auf die Gefallen, dass ich mich jetzt total blamiere. Ich habe lange gedacht, Social Freezing wäre sowas wie soziales Detoxen. Also die sozialen Kontakte einfrieren. Nicht eher so vorsorgen dafür, dass man später noch Nachwuchs kriegen kann. Das ist bestimmt so ein Trend hier, Work-Life-Balance, Selbstschutz, das ist bestimmt Social Freezing, so wie Handy-Detox. Und als ich das dann mitgekriegt habe, da habe ich das bei einer Kollegin, habe ich es dann wahrgenommen Und da habe ich es mir dann durchgelesen, weil es mich interessiert hat, weil es eben eine Kollegin ist. Da habe ich dann erst geschnallt, was Social Freezing ist.
Das
sag mir, dass
schön.
Ich damit nicht alleine bin. Hast du das gleich gepeilt, was das ist?
Ich habe, also den Begriff Social Freezing habe ich tatsächlich auch jetzt erst gehört in den letzten 1-2 Jahren. Und vorher nannte man das, ich friere meine Eizellen ein oder so. Aber ich hatte das jedenfalls auch nicht im Repertoire der Möglichkeiten im relevanten Alter. Also, Mitte, Ende 20 wäre wahrscheinlich die Zeit gewesen oder meinetwegen auch Anfang 30, als ich gerade geheiratet hatte. Da habe ich nichts darüber gewusst und habe das nicht in Erwägung gezogen. Hätte ich mal machen sollen, ja. Also hätte ich sehr gerne gewusst. Das hätte vielleicht einige Dinge gelöst, beschleunigt bei mir oder mir jedenfalls mehr Ruhe gegeben, ja, wenn man noch Eier in der Bank hat, die 10 Jahre jünger sind als man selbst. Das wäre schon was gewesen. Aber ich habe erst später davon gehört. Und wie ich vorhin sagte, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es ein Problem ist bei mir, weil ich eben nicht wusste von einer familiären Vorbelastung und vielleicht auch ein bisschen überheblich im Rückblick dachte, das klappt schon.
Überheblich finde ich gar nicht, weil das ist doch in der Wahrnehmung, in deinem Umfeld,
ja,
bei allen, die du kennst. Wie häufig kommt es denn vor, dass jemand wirklich so einen dollen Kinderwunsch hat und es einfach nicht klappt? Also ich kenne ein paar Kolleginnen, die sind aber in der Unterzahl. Das ist jetzt nicht so ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem. Und natürlich geht jeder erstmal davon aus, also du hast ja gar kein sachgedankliches Mitbewusstsein. Sondern es ist ja einfach so, wenn du denkst ja gar nicht drüber nach in jungen Jahren, dass das vielleicht nicht klappen könnte. Und deswegen finde ich diese Episode so wichtig, dass wir mal drüber sprechen, damit alle Ladies da draußen keine Honks sind, so wie ich, sondern einfach wissen, was Social Freezing ist. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Und wenn ich weiß, ich will Karriere machen, finde ich, ist das durchaus eine Option, über die man mal nachdenken kann. Ich glaube, die Krux an der Sache ist, dass das Alter, das wahrscheinlich perfekt wäre, um so ein Social Freezing durchzuführen, das Alter ist, in dem du dafür wahrscheinlich nicht das Geld hast.
Ja.
Das wird das Problem sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Also hätte ich mir in dem Alter, wenn du sagst, so, ich habe noch keine Ahnung, wann es optimal wäre, ich würde auch schätzen 2025, hätte ich dafür jetzt nichts auf der hohen Kante gehabt, bis im Studium.
Ja.
Also,
ja, das stimmt.
Aber
ich auch nicht wahrscheinlich.
Nee, aber ich glaube, es ist schon mal ganz, ganz viel wert zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Und vielleicht hast du jetzt noch so ein paar Tipps für Kolleginnen, die Nachwuchs wollen, die aber merken, dass es eben kein Selbstgänger ist. Was kann man tun? Wann sollte man das tun? Wozu würdest du raten? Einfach so aufgrund deiner Erfahrung.
Ich würde tatsächlich früh planen, also einfach immer mal wieder für sich selbst hinterfragen, was möchte ich eigentlich? Und selbst wenn man das noch nicht genau weiß, dass man, wenn man das Gefühl hat, man kann einen Kinderwunsch jedenfalls nicht ausschließen für später, so ein bisschen selber, ja, die eigene Situation in die Hand nimmt, sich zum Beispiel auch mal untersuchen lassen, ja, also anlasslos, perspektivisch vielleicht. Witzig ist, dass ich in der Fruchtbarkeitsklinik auch immer öfter jetzt Männer und Frauen getroffen habe, die einfach mal schauen wollen, ob alles quasi gut funktioniert, damit sie eben noch ein paar Jahre warten können und nicht dann erst merken, dass es irgendwo Probleme gibt. Ich hätte, also das mit der Endometriose ist erst diagnostiziert worden, als ich eben wirklich nach sehr langer Zeit die Pille absetzte, weil die Pille den natürlichen Zyklus unterdrückt und die ganzen Symptome dann erst kamen. Ich habe das aber halt auch nie für nötig befunden, zwischendurch die Pille abzusetzen und zu gucken, ob der Zyklus irgendwie wieder normal wird. Das würde ich jetzt anders machen, glaube ich. Ja, einfach mal schauen, wie funktioniert mein Körper normal und ist alles in Ordnung? Oder, ne, wenn man da halt dann irgendwas feststellt, an so Dinge zu denken wie Social Freezing. Und also was ich wirklich jeder Frau mitgeben möchte und das, also auch meiner Tochter werde ich das bei Zeiten unbedingt mitgeben, dass man bei schmerzhafter Periode nicht einfach immer glauben muss, dass das normal ist und alle Frauen da durch müssen. Ich habe das durchaus gehört von Frauenärzten, leider waren es dann wirklich auch zweimal Männer, die ja. Meinten das so zu sagen, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber man hat halt eben den Vergleich nicht. Ja, also in der Statistik sagt man Data Point of One. Ich weiß nur, wie es bei mir ist. Jetzt redet man mittlerweile mehr drüber, aber wenn es wirklich weh tut, wenn man sehr heftig blutet, bitte zum Arzt gehen, bitte nicht sich abspeisen lassen. Das muss nicht normal sein.
Genau, und im Zweifel, wenn man an so einen Arzt gerät, der das nicht ernst nimmt, vielleicht einfach mal eine Zweitmeinung einholen oder einen Arzt wechseln.
Absolut.
Ist dann vielleicht auch eine gute Idee. Ich finde, das waren jetzt schon richtig gute Tipps und ich hoffe, die helfen euch da so ein bisschen weiter. Jetzt hat es ja denn geklappt. Das heißt, es stellt sich ja zwangsläufig die Frage, wie hat sich's jetzt auf die Karriere ausgewirkt? Das ist ja immer eine große Angst von Frauen, die schwanger sind, dass das Kind dann zur totalen Karrierebremse wird. Ich finde, du bist ja der schlagende Beweis dafür, dass dem eben nicht so sein muss. Vielleicht erstmal, wie wurde deine Schwangerschaft aufgenommen? Weil wenn dein Team so eng ist um dich rum, die haben ja wahrscheinlich gewusst, dass der Kinderwunsch da ist. Wie wurde es dann aufgenommen?
Ausnahmslos gut, wirklich. Also einige hatten auch mitbekommen, wie du sagst, dass es für uns nicht einfach war und dass wir das gern wollen. Und die haben sich wirklich sehr gefreut. Und ich habe das auch, also das ist natürlich jeder Frau selbst belassen, aber ich habe das auch vor den 12 Wochen erzählt. Ich habe mich einfach so gefreut und wollte das auch teilen und wollte auch früh in die Planung einsteigen. Wie machen wir das dann? Und das hat sich richtig angefühlt.
So, und Planung einsteigen, gutes Stichwort. Wurdest du unterstützt? Also offensichtlich, weil du bist ja, das finde ich ja grandios, hochschwanger letztlich Partnerin geworden. Wie kam es dazu? Also war das schon in progress sozusagen? Ja, erzähl mal einfach. Also das finde ich schon outstanding.
Ja, ich finde es auch toll. Ich war auf dem Track, also als ich schwanger wurde, da waren wir, ne, man sagt ja immer auf dem Partner-Track, das ist auch in Kanzleien unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, aber wir hatten schon drüber gesprochen und es war eben zu einem bestimmten Datum anvisiert und dann schreibt man Business Case. Und das war also alles schon angeleiert, kein Selbstgänger, aber ich war auf dem Weg. Und es hat dann einfach niemand gesagt, als ich schwanger war, dann warten wir jetzt noch. Und ich muss gestehen, ich habe damit vielleicht auch gerechnet. Ich habe mich dagegen schon gewappnet, fast schon die Entrüstung parat gehabt, falls es denn mal jemand sagt.
Schon mal vorm Spiegel geübt.
Genau. Aber es kam einfach nicht. Also es war am Ende, glaube ich, so einfach. Ich war gut, ich war dran, die Zahlen stimmten, also wurde ich es. Und da, obwohl ich halt zu dem Zeitpunkt schon im 7. Monat schwanger war. Wir haben den Businessplan entsprechend angepasst. Hier meine damaligen Chefs und ich, Chefinnen und ich, für die Elternzeit, wer covert was, für die Zeit danach, wie kommt man zurück, welche bestimmten Business Development Aktivitäten macht man, was sagt man welchen Mandanten? Also das haben wir uns schon ganz konkret überlegt, aber da habe ich mich sehr unterstützt gefühlt, ja, auf jedem Schritt.
Echt großartig. Und wie sieht's jetzt aus mit der Unterstützung? Also nach der Geburt deiner Tochter, wird da auch nachhaltig und fortlaufend Rücksicht genommen auf deine familiären Verpflichtungen?
Nö. Aber das mache ich deshalb so flapsig, weil nicht die Kanzlei Rücksicht nimmt darauf, sondern ich das mache und auch machen muss. Also das wird respektiert und unterstützt, aber man braucht selber Selbstdisziplin und Organisation. Ich glaube, die brauchen alle Mütter, die auch außerhalb von zu Hause arbeiten. Aber gerade in einem Job, wo man eben theoretisch immer auf Abruf ist und das Arbeitshandy dabei hat und auch im Urlaub den Computer manchmal dabei hat, man muss sich abgrenzen. Man muss sich die Bereiche schaffen. Man muss sich bewusst die Zeit nehmen. Man muss auch Mandanten ein wenig an die Hand nehmen und denen das halt eben auch mitteilen. Und ja, es gibt die Tage, da habe ich Telefonate gemacht mit krankem Kind auf dem Schoß oder Telefonate vom Spielplatz. Aber das geht und geht auch immer besser, je mehr man da reinwächst. Und man muss für sich eben die Grenze finden, wo man sagt, jetzt bin ich wirklich nicht erreichbar. Und dann stirbt am Ende auch keiner. Ja, also klare Kommunikation hilft mir da auch sehr. Ich habe auch das Gefühl, dass das zum einen ein bisschen durch die Covid-Pandemie akzeptabler geworden ist, dass man einfach weiß, Menschen haben auch Familie. Oh mein Gott, professionelle Menschen haben Familie. Das geht den Mandanten ähnlich. Und dass auch so ein bisschen Generationenwechsel eingetreten ist in der Mandantschaft, mit der ich zu tun habe. Und es ist total toll, dass ich dann eben halt auch auf Entscheider-Level bei meinen Mandanten mit jungen Müttern oder Vätern zu tun habe, dass man darüber redet, dass so ein bisschen die Barriere aufgeweicht wird, dass man die Familie so komplett raushält aus dem Beruflichen. Auch wenn natürlich klar ist, dass man performen muss und eben auch manchmal erreichbar sein muss, wenn es halt zählt. Aber da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Balance gefunden und genau, bin so ein bisschen der Herr, möchte ich sagen, nein, die Frau, die Herrin über meine eigene Zeit und Unabhängigkeit und eben, dass ich ja dann manchmal am Wochenende arbeite, wenn mein Mann mit meiner Tochter unterwegs ist oder manchmal am Abend, wenn sie schläft, aber dafür halt beim Adventsfest dabei bin oder mir morgens Zeit nehme, mit ihr zu frühstücken oder ja, alle Termine umschmeißen kann, wenn sie krank ist und mein Mann nicht da. Das gelingt eigentlich wirklich gut mit dem Kaviat, also ich möchte es jetzt auch nicht zu leicht wirken lassen, es ist nicht immer leicht. Es ist anstrengend. Und ja, manchmal bleibt vor allem die eigene Person ein bisschen zurück. Yoga, das man noch machen wollte, der Sport oder mal wieder die eigenen Freundinnen sehen ohne Kind. Ich habe aber das Gefühl, auch das ist was, was dem Muttersein ein bisschen inhärent ist. Und ja, wo wir als Anwältinnen mit vielen anderen Müttern so ein bisschen dafür kämpfen. Aber ich habe für mich hier einen guten Weg gefunden, der ja, meine Prioritäten richtig, der mich meine Prioritäten richtig setzen lässt. So.
Zumindest wirkst du so, als wärst du da sehr zufrieden, weil du gerade das Stichwort Business Case in den Raum geworfen hast. Das finde ich ist auch noch ein interessanter Punkt. Das ist vielleicht auch für junge Anwältinnen ganz, ganz spannend. Irgendwie ist das ja immer das Licht am Ende des Tunnels, eine Partnerschaft. So, das ist aber ja nicht nur mit Ertrag verbunden, sondern Investment. Das ist ja auch ein Investment. Was glaubst du, welche Überlegungen sollte man dringend anstellen? Was kommt da auf einen zu? Vielleicht gerade eben wie in deiner Situation, wenn Partnerschaft und Familiengründung auch noch zusammenfallen.
Du meinst mit dem finanziellen Investment eben, um in die Partnerschaft zu kommen?
Ja.
Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich von Kanzlei zu Kanzlei. Da kann ich natürlich nur an meine Geschichte denken. Ich würde sagen, meist ist das beim Einstieg nicht zu wild. Steigert sich meistens eher über die Zeit und es gibt immer flexible Modelle, wann man das wie leisten kann. Also davor keine Angst, wirklich nicht.
Also war für dich nicht so ein Moment, dass du gesagt hast, na, also weil du ja damit gerechnet hast, dass man vielleicht jetzt in der Kanzlei einen Rückzieher macht, weil du schwanger bist. Gab es denn keine Sekunde den Moment, wo du gedacht hast, ja, also jetzt würde ich vielleicht gerne nochmal auf die Pause-Taste drücken, weil jetzt schwanger, jetzt Fokus, jetzt vielleicht warte ich lieber? Gab es diesen Moment?
Die Gedanken macht man sich, klar. Und dass man denkt, ui, so Elternzeit, Schwangerschaft ist ja im Angestelltenverhältnis auch irgendwie ganz gut geschützt. Und auch mit Blick dann auf vielleicht eine spätere Schwangerschaft habe ich schon auch, also eine spätere zweite Schwangerschaft potenziell, habe ich daran gedacht, was man da vielleicht alles zurücklässt. Aber insgesamt hat es sich einfach sehr richtig angefühlt. Und ich war ja nun, also man macht die Partnerschaft ja nicht von 0 auf 100. Man wächst da ja irgendwie so rein, auch über die Zeit als Associate und Senior Associate. Man kriegt immer mehr Verantwortung, macht immer mehr selbstständig schon mit Mandanten, rechnet auch selber ab. Und ich war auch als angestellte Anwältin in den letzten Jahren schon sehr verantwortlich für meine Mandate und meine Praxis einfach und hätte mich jetzt da auch nicht zurückgezogen ohne Absprache irgendwie. Das wäre immer was gewesen, was man hätte besprechen müssen. Und es gehört auch nicht zu meinem Arbeitsethos, da jetzt eben zu sagen, ich nehme alles in Anspruch, was man als Arbeitnehmer darf, nur weil es halt eben geht, ne? Wenn man es nicht braucht.
Ja.
Wenn man es braucht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber nee, da habe ich gedacht, wir schaffen das schon. Und eben in dieser Einheit, in dieser Kanzlei, wo ich das Vertrauen hatte, dass ich nicht hängen gelassen werde, auch wenn es eben zu einer späteren Schwangerschaft nochmal kommt oder so. Ja, also dass ich dann nicht mittellos dastehe, wenn ich nochmal Elternzeit nehmen möchte. Also da habe ich immer gewusst, da finden wir eine Lösung im Team. Da war ich mir hier sicher.
Man scheint es auf jeden Fall nicht bereut zu haben.
Nein.
Den Eindruck machst du zumindest. Du hast jetzt selber gesagt, potenziell zweites Kind. Eigentlich wolltest du ja noch ein zweites Kind.
Ja. Bislang gibt's hier nichts zu berichten. Es ist nach wie vor unwahrscheinlich. Aber in Hollywood sagt man so schön, stay tuned. Vielleicht.
Ja.
Vielleicht.
Ja. Macht man sich da, sag einfach, wenn das zu weit geht, aber macht man sich da Gedanken, setzt man sich selbst irgendwie so ein Point of No Return? Dass man so, ich probiere das jetzt noch so und so lang. Und dann ist es wohl einfach so oder schiebt man das auch vor sich weg?
Nee, ich glaube, also bei mir wird es den, glaube ich, geben. Ich bin da noch nicht am Point of No Return, aber ich glaube, es wird einen Moment geben, wo ich sage, jetzt möchte ich auch nicht mehr.
So, aber bis dahin vergeht noch ganz viel Zeit und bis dahin drücke jedenfalls ich dir von Herzen die Daumen. Und wer weiß, ne? Genauso wie beim letzten Mal vielleicht klappt es dann irgendwann doch. Und nur weil es unwahrscheinlich ist, ist es ja nicht ausgeschlossen.
Das stimmt.
Ich finde insgesamt, was du so aus deiner Kanzlei erzählt hast, klingt richtig, richtig toll. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Lauscher, die ein oder andere Lauscherin da draußen das auch findet. Wie sieht's denn bei euch mit Karriere aus? Ich habe nämlich gelesen, dass ihr pro Jahr, glaube ich, 10 Associates, 15 Referendare, 15 Vimis und ich glaube, eine Handvoll Praktikanten auch einstellt. Ist das weiterhin aktuell? Und wenn ja, wie komme ich denn mit euch in Kontakt? Wie sind denn die Chancen, bei euch ein Plätzchen zu kriegen?
Das ist absolut weiter aktuell. Wir sind in Berlin auf Wachstumskurs und ja, schauen uns, also wir haben immer auch ein paar Ausschreibungen für ganz konkrete Positionen draußen, aber ich würde sagen, wir schauen uns interessante KandidatInnen immer an. Also bitte bewerbt euch. Wir haben eine Karriere-Homepage, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Entweder wir legen die nachher noch.
Ich verlinke die in den Shownotes.
Genau, verlinke die nachher. Und natürlich findet man sie auch so, wenn man Greenberg Traurig googelt und Karriere dazu oder Careers. Oder einfach mich ansprechen. Ich vermittle auch gern an meine zauberhaften Partner, Partnerinnen in den anderen Bereichen. Wir Anwälte sind auf der Homepage auch zu finden mit unseren direkten Durchwahlen. Also auch mich findet ihr im Internet und schreibt mir eine Mail. Alle Kontakte sind da. Es gibt viele Wege für nach Rom, sagt man. Ihr findet uns.
Das habe ich übrigens gesehen und fand ich sehr erstaunlich.
Ja, man kommt auch nicht im Vorzimmer raus, wenn man anruft.
Eben, genau. Das hab ich wahrgenommen und dachte so, ui. Ja. Finde ich irgendwie furchtbar, aber auch ziemlich cool. Also beides. Ich konnte mir nicht entscheiden, was davon. Ist mir aber aufgefallen und finde ich definitiv nicht besonders üblich. Also ihr habt gehört,
dass ich mal nicht rangehen kann, aber dann rufe ich zurück.
Ja gut, das ist bei mir aber auch nicht anders.
Ja.
Also wir können ja nicht 1000 Dinge gleichzeitig tun. Also guckt auf jeden Fall in die Shownotes. Ich verlinke euch da noch einiges dazu, falls ihr interessiert seid. Laura, ich kann nur von mir sprechen, aber ich finde, du hast so unfassbar viel erreicht. Alles traue ich mich jetzt nicht zu sagen, weil da ist ja noch so ein Wunsch offen. Aber man hat ja immer so viele Dinge vielleicht noch auf der Bucketlist. Und ich finde, du bist echt noch jung. Gibt's noch irgendwas, was bei dir auf der Liste steht?
In der Tat, und das ist ja das größte Glück, was man überhaupt sagen kann, steht recht wenig drauf. Ich würde auf keinen Fall sagen, ich habe alles erreicht. Also erstens wäre es vermessen und zweitens auch ein bisschen schade. Aber ich mag mein Leben wirklich gern. Ich hätte irgendwann gerne ein Haus am Meer und vielleicht mal am Stück etwas Zeit, um nach Australien und Neuseeland zu reisen. Das ist nämlich etwas, wofür die Zeit immer fehlt. Aber das liegt nicht nur am Anwältinnenberuf, sondern auch an einer dreijährigen Tochter beziehungsweise ne, eben den Dingen des täglichen Lebens. Aber das wäre auch nochmal was.
Witzig. Weil in der Sekunde, als ich dir die Frage gestellt habe, tauchte von mir ne, so im Rübchen irgendwie das Wort Kurz-Sabbatical auf.
Ja.
Ich dachte, wenn dann kommt jetzt sowas. Und das Gute ist ja eigentlich, bis zum gewissen Alter der Kinder ist das ja fast noch ein bisschen leichter.
Das stimmt, ja.
Als später. Ja, oh Gott, Inception. Naja. Das werden wir sehen, ob das tatsächlich auf deiner Bucketlist landet oder nicht. Ich habe natürlich auch eine kleine Bucketlist, immer am Ende, zum Ende jeder Episode hin. Und was immer kommen muss, ist völlig klar, sind die drei Ls meine persönliche Lieblingskategorie. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsreiseziele, Lieblingsorte, Lieblingsgerichte. Und für dich habe ich die folgenden drei Ls. Hast du ein Lieblingsmotto? Du bist so ein positiver Mensch. Ich glaube, du hast bestimmt ein gutes Motto.
Ja, mein Lieblingsmotto ist, alles dauert immer länger.
Bäm, ja.
Ja, also das ist einfach das, was sich für mich immer wieder bewahrheitet hat und was mich rettet, wenn ich übereifrig sein möchte im Verplanen meiner eigenen Zeit. Dass ich mir Puffer einplane. Und also das ist für mich sowohl in meinem Beruf als auch im Privaten, im Umgang mit Erwachsenen, aber auch mit dreijährigen Kindern, immer wieder wahr, alles dauert immer länger, als man denkt. Und das hilft mir im Täglichen mehr als irgendwas anderes.
Finde ich, boah, das passt aber so wie die Faust aufs Auge. Und ja, letztlich auch mit der Tochter hat es ja ein bisschen länger gedauert als gedacht.
Also, das habe ich ja überhaupt noch nicht verknüpft, sagenhaft.
Nein, ich dachte deswegen und jetzt auch alles. Ja, nee,
Den Weg zur Kita und der neue Vertrag.
Und ich dachte eher das mit dem Kind an
sich. Nein.
Aber
nee, ich meinte das tägliche Leben.
Ja, guck mal, dann passt das Motto noch viel besser zu dir als eigentlich gedacht.
Vielen Dank.
Das ist sehr schön.
Herrlich, ja.
Ja, wir sind ja immer serviceorientiert. Sehr schön. So, jetzt, egal ob es ein Sabbatical wird oder nicht, hast du einen Lieblingsort, egal ob hier oder irgendwo anders?
Also mein Lieblingsort ja eher was ist, wo man schon war und immer gerne auch dahin zurückkehrt. Also jetzt eher kein neues Reiseziel, was man noch nicht kennt, würde ich sagen Millstatt am See. Das ist in Kärnten in Österreich und da komme ich her. Man hört es nicht mehr, ich bin in Niedersachsen.
Gar nicht, null.
Genau. Aber in Kärnten ist meine Heimat. Millstatt liegt an einem wunderbaren Bergsee, den ich über alles liebe, in dem ich schwimmen gelernt habe. Und das ist so ein bisschen mein Sehnsuchtsort zu Hause. Berge und See, wo meine Österreicherin so richtig innere Freudensprünge macht.
Und ich war ja dieses Jahr in Kärnten mit dem Motorrad.
Schön.
Also so auf der Rückreise von Slowenien, Kroatien und so weiter.
Ja, toll.
Und da auch ziemlich viel, also nicht nur in Kärnten. Ah, ich fand's so schön. Was sind wir gefahren? Die Malta-Hochalm.
Ja, wunderbar, ja.
Und Nockalm.
Ja, auch sehr schön.
Und da war schon Gewitter und wir haben gedacht, sollen wir es noch riskieren oder nicht? Und haben gedacht, naja, wir schaffen es noch. Es war leer. Gott sei Dank haben wir es riskiert.
Klasse.
Herrlich. Herrlich. Ganz, ganz schön. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Auf Kärnten ist Leihans. Es gibt nur einen Kärnten.
Ja, ja, ja. Kann ich verstehen. Ich fand es auch wirklich wunderschön und wir hatten das Glück, dass es nicht Hochsaison war.
Ja.
Also es war wenig los und selbst auf der Malta-Hochalmstraße stand ich, weiß ich nicht, 3 Minuten an der Ampel oder so oder 4. Das ist absurd wenig.
Ja.
Ja.
In der Tat.
Finde ich auch. Und jetzt haben wir natürlich so viel über deine Tätigkeitsgebiete gesprochen. Jetzt muss ich natürlich fragen, deine Lieblingsserie.
Hui. Das ist wirklich schwer und wir haben ja einige auch schon genannt. Also Boston Legal ganz oben mit dabei, Dark ganz oben mit dabei. Aber vielleicht wähle ich dann einfach die mich schon am längsten begleitet. Ich schaue nämlich religiös seit Folge 1 Grey's Anatomy. Fans wissen, mittlerweile Staffel 20, also irgendwie, weiß ich nicht, 400x Folgen. Seit über 20 Jahren habe ich nicht eine versäumt über alle Höhen und Tiefen. Und ich liebe es. Herrlich.
Habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang ganz gern geguckt, allerdings nicht so religiös wie du. Was war das denn bei mir? Gilmore Girls.
Ja, auch gut.
Habe ich früher geliebt und ich konnte irgendwann Teile der Dialoge mitsprechen.
Wunderbar. Ich halte mich also dafür völlig fähig, einen Luftröhrenschnitt zu machen im Aufzug. Also.
Ja, oder? Ich finde ja auch, dass ich denke auch, wenn du es oft genug gesehen hast, dann würde das irgendwie schon klappen.
Genau.
So von daher. Herrlich. Ich danke dir sehr, liebe Laura. Ich fürchte, auch wenn wir uns, glaube ich, noch stundenlang unterhalten können, das war es schon. Ich habe aber noch ein paar Hinweise für meine Lauscher da draußen. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute natürlich super wichtig, in die Shownotes gucken. Da habe ich euch alles Mögliche zusammengestellt. Liebe Laura, ich danke dir von Herzen.
Danke dir, Steffi.
Ehrlich, ein ganz besonderes Gespräch und ich finde es auch total mutig und sehr offen, dass du gesagt hast, ja, ich spreche mit dir darüber. Und ich hoffe sehr, dass wir vielen Frauen da draußen Mut machen, vielleicht ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnten und weiterhelfen. Ich danke dir sehr dafür.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken und ich hoffe das auch, dass wir den Frauen Mut machen. Liebe Frauen, ihr seid wunderbar, ob Mütter oder nicht. Was immer ihr machen wollt mit eurem Leben, macht es, packt es an, sucht euch Role Models und Unterstützer, WegbereiterInnen. Ich werde gerne eine davon sein, wenn ihr mir die Chance gebt.
Was für ein perfektes und zauberhaftes Schlusswort. Ich danke dir, Laura.
Danke, Steffi. Ciao.